erinnerst dich, als wir das letzte Mal angefangen haben, uns das erste Buch von Samuel anzuschauen? Der Autor der Samuel-Bücher hat uns gleich am Anfang des Buches eine Familie vorgestellt. Das ist die Familie von Elkana. Und Elkana, ein Mann, der regelmäßig nach Silo reist, um dort Gott anzubeten, in der Stiftshütte oder in einem artigen Tempel, hat zwei Frauen, berichtet uns der Autor. Und seine erste Frau ist Hannah. Wir lesen oder haben gelesen, dass gleich am Anfang von 1. Samuel 1, die ersten Verse, Hannah keine Kinder hat. Die andere Frau, die uns genauso vorgestellt wird von Elkana, ist Penina. Jahrelang ging die Familie zur Stiftshütte oder ist nach Silo gereist zur Stiftshütte und jedes Mal musste Hannah mit der Bitterkeit ihres unfruchtbaren Schoßes kämpfen, während sie unter der grausamen Verspottung von Penina litt. Wir lesen, dass Penina viele Kinder hat und so wie der Autor es uns erzählt, scheint es so, als ob sie jedes Jahr ein neues Kind bekommt. Wir durften die Familie das letzte Mal auf der Reise nach Silo beobachten und haben gesehen, dass Hannah voller Depression war. Ihr Herz war schwer traurig, ihre Seele hat sie vor dem Herrn ausgegossen im Gebet. Dabei wurde sie vom Priester Eli entdeckt, beschuldigt, betrunken zu sein. Doch durch die ganzen Schmerzen hindurch, die sie erlebt hat, die Trauer, die Depression, schüttet Hannah im Gebet ihre Last vor Gott und Gott schenkt ihr Gnade. Gott erweist ihr Gnade, Gott hat Hannah ein Baby gegeben. Es ist ein Junge und sie nennt ihn Samuel. Und die Beschreibung oder was der Name bedeutet, gibt uns selber Hannah, wo sie sagt, dass Samuel heißt von Gott erhört. Am Ende vom 1. Samuel 1 finden wir Elkana, wie er gerade mit seiner Familie und auch Samuel, der etwa 3 bis 4 Jahre alt ist, dem Priester Eli übergeben wird. Er wurde von seiner Mutter entwöhnt, so wie sie es auch gesagt hat. Sie reisen nach Silo. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Reise, die sie gemacht haben, für Hannah eine schwierige Reise war. Sie wusste, dass sie jetzt ihren Sohn, ihren ersten Sohn, bis jetzt einzigen Sohn, dem Priester Eli übergeben wird und seinen beiden Söhnen. Heute gehen wir weiter in unserer Betrachtung vom ersten Buch Samuel und wir schauen uns das zweite Kapitel an. Und wir werden ein wunderbares Gebet von Hannah sehen. Schlag mit mir gemeinsam auf das erste Buch Samuel, Kapitel 2, und wir werden da die Verse 1 bis 10 zusammen betrachten und lesen. Das erste Buch Samuel, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Die Seite 334 in unserer Gemeindebibel. Und Hannah betete und sprach: Mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr, ja, es ist keiner außer dir, es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes geh nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß, und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfeste der Erde gehört dem Herrn und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Das Thema meiner Predigt lautet heute, oder ist eine Frage: Worin liegt deine Freude? Worin liegt deine Freude? Versuch dich mal in die Lage von Hanna zu versetzen. Es ist natürlich verständlich, dass Hanna sich in einer gewissen Weise freut, denn Gott hat ihre Bitte erhöht. Gott war es, der gnädig zu ihr war, auf eine Art und Weise, wie sie sich gar nicht vorstellen konnte. Und jetzt probier mal, dich in Hanna hineinzuversetzen. Sie übergibt ihr vierjährigen Sohn an einen Fremden, an einen Priester. Sie ist sich vielleicht nicht ganz bewusst, was für eine Familie oder was für ein Priester Eli ist und welche Art von Familie er hat mit seinen Söhnen. Doch sie hatte ein Gelübde abgelegt. Sie hat Gott darum gebeten, ihr ein Kind zu geben, damit sie es ihm wieder geben kann. Und es gab kein Zurück. Auch wenn ihr vielleicht mal der Gedanke in den Sinn gekommen ist. Und ich denke, wer würde es ihr verübeln, in diesen 2, 3 oder 4 Jahren, solange Samuel bei ihr war und sie ihn entwöhnt hatte, ist ihr vielleicht mal der Gedanke gekommen. Sie übergibt ihn jetzt dem Herrn. Sie sind also in Silo wieder angekommen, die Familie mit Samuel, an der Stiftshütte oder an diesem Tempel. Wir lesen, dass da schon Türen daran waren und Säulen. Sie ist also an dem Ort der Anbetung angekommen. Sie ist im Haus Gottes in Silo. Sie ist eigentlich an dem Ort, wo Gott seine Gegenwart versprochen hatte zur damaligen Zeit. Und wir haben jetzt dieses Gebet gelesen, wie Hanna ihr Herz vor Gott öffnet. Es ist nicht nur ein Gebet, das wir haben, es ist, oder viele nennen es auch eigentlich ein Loblied von der Hanna. Ein Gedicht, ein Psalm, den wir in den ersten 10 Versen finden. Und in diesem Gebet, das wir heute gelesen haben, in diesem vollkommenen Wort Gottes, das Gott uns gegeben hat in seiner heiligen Schrift, zeigt uns Hanna 4 Dinge. Und zwar 4 Dinge, worauf sie oder woraus sie ihre, oder Grund oder wo die Quelle ihrer Freude ist. Sie kann sich freuen, obwohl sie gerade ihr erstes, und sie wusste ja nicht, ob sie noch weitere Kinder bekommt, und einziges Kind zu dem Zeitpunkt übergeben hat, ja für immer Gott gewidmet hat, und trotzdem freut sie sich. Und das kann sie, weil ihre Freude nicht in ihrem Kind liegt und nicht in sich selbst, sondern das ist mein erster Punkt. Der Grund ihrer Freude ist im Wesen Gottes. Das sind die ersten Verse, die ersten 3 Verse, die uns Hanna offenbart. Der Grund ihrer Freude ist im Wesen Gottes. Das ist der erste Punkt, den ihr übrigens reinschreiben könnt in den Linien, die ich dahin gemacht habe. Vielleicht verstehen es einige nicht. Lass uns nochmal die ersten 3 Verse dazu anschauen. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Vers 2. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Vers 3. Redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes geht nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß, und von ihm werden die Taten gewogen. Wenn du in großer Not bist, in Trauer und Bedrängnis, dann komm zu Gott. Denn es macht einen Unterschied. Anstatt dich selbst in Selbstmitleid zu begraben, anstatt deine Wut in dir wachsen zu lassen, anstatt dich von Gott abzuwenden, als ob Gott das Problem ist, sollst du von Hanna lernen, zu Gott zu kommen. Denn Gott ist nicht das Problem, sondern Gott ist die Lösung. Das zeigt uns Hanna. Es macht also einen Unterschied. Und genau das macht Hanna, wenn du in deiner Not, in Zeiten deiner Not, dich zu Gott wendest. Natürlich darfst du dich auch in Zeiten deiner Freude zu Gott wenden. Doch das fällt uns nicht schwer. Uns als Christen fällt es schwer, uns in Zeiten der Not zu Gott zu wenden. Als wir das letzte Mal in 1. Samuel Kapitel 1 begonnen haben, da haben wir Hanna das allererste Mal beten gesehen. Wir haben ihre Situation gesehen. Elkana sagt zu ihr: Warum ist dein Herz so traurig? Im Kapitel 1, Vers 8. Und ich habe auch die Andeutung gemacht, dass der Hanna nicht verstehen konnte oder wollte. Denn er sagt, liebe ich dich denn nicht mehr als 10 Kinder? Das ist der eine Punkt, der Ehemann, der sie nicht versteht. Dann noch der Priester, der sie beschuldigt, betrunken zu sein. Eli sagt zu ihr, sie soll damit aufhören. Und Hanna selbst beschreibt sich noch im ersten Kapitel als eine Frau mit beschwertem Gemüt. Kapitel 1, Vers 15. Wenn wir jetzt das Gebet von Hanna anschauen, dann ist es ein ganz anderes Gebet. Hanna spricht von sich selbst schon allein in dem ersten Vers, mein Herz, mein Horn und mein Mund. Es sind drei Bereiche, in denen Hanna eine Veränderung erlebt hat. Eine Veränderung in ihrem Herzen, ihres Horns und ihres Mundes. Ihr Herz ist nicht mehr voller Trauer, sondern sie freut sich in dem Herrn. Die Heilige Schrift sagt uns, wovon dein Herz voll ist, oder wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und hier finden wir das Gebet Hanna. Wir lesen, was sie spricht. Es ist fast schon so, als ob wir in ihr Herz hineinblicken können. Wir sehen, wovon sie bewegt ist. Wir sehen, womit sie sich beschäftigt hat die letzten Tage. Welche Wahrheiten sie Tag für Tag in ihrem Kopf, in ihren Gedanken durchgehen lassen hat. Diese Wahrheiten, die sie uns offenbart in den ersten drei Versen, sind Hannas Fundament. Ihr Herz ist fest gegründet in diesen Wahrheiten. Die Wahrheiten über Gott haben in ihrem Herzen Überhand genommen. Und nun bringen diese Wahrheiten in ihr Freude hervor. Zuerst sagt Hanna, dass sie sich in ihrem Herzen freut. Und zwar in dem Herrn. Der zweite Punkt sagt sie, dass ihr Horn erhöht ist. Mit Horn ist zur damaligen Zeit die Tiere damit gemeint, die ihm ein Horn hatten. Und sie haben dieses Horn erhoben. Es war ein Zeichen von Angriff oder ein Zeichen von Triumph. Sie haben also nicht gegessen und ihren Kopf runtergehoben, sondern sie haben ihren Kopf erhöht. Also diese Tiere mit ihrem Horn. Sie haben deutlich gemacht, sie sind bereit zu kämpfen und zu siegen. Und genau das ist auch, was Hanna ausdrucken will. Sie freut sich. Sie erhebt ihren Kopf, aber nicht, weil sie es geschafft hat, endlich ein Kind zu bekommen. Nein, weil Gott sich ihrer erbarmt hat. Sie freut sich wegen der Gnade Gottes, wegen der Kraft, die Gott ihr geschenkt hat. Nur deswegen kann und deswegen tut sie es auch, erhebt sie ihren Horn, ihr Kopf und freut sich. Sie hat die ganzen Erniedrigungen ihrer Feinde ertragen. Sie hat alles geduldet und wir lesen, dass sie kein einziges Wort ihren Feinden gegenüber gesagt hat, zornig war. Doch jetzt hat Gott ihren Mund aufgetan. Und zwar nicht, um ihre Feinde zu erniedrigen, um ihnen Konter zu geben oder sie zu beschuldigen, ihnen das Gleiche anzutun, was sie erlebt hat. Sondern Gott hat ihr Mund aufgemacht zur Freude, damit sie ihn anbeten kann, sich erfreuen kann an Gott. Sie erfreut sich an ihrem Retter. Das ist es, was in ihrem Herzen Freude bringt. Das ist es, was ihr Gesicht erheben lässt. Das ist es, was ihren Mund öffnet. Und zwar in Angesicht ihrer Feinde. Einige Kommentatoren haben gemeint, dass den Lob, den Hanna in diesen 10 Versen rüberbringt, vielleicht übertrieben sein könnte im Angesicht ihrer Situation. Es war doch nur ein Kind, das sie bekommen hat. Doch die Antwort ist, dass Hanna ein kleines Bild von dem Volk Israel ist, das genauso unfruchtbar und verlassen in den Tagen der Richter war. Jeder tat, das haben wir das letzte Mal gelesen, was recht war in seinen Augen. Sie hatten keinen König, sie hatten keinen Richter. In dem Sinne, sie hatten niemanden, der ihnen das Wort Gottes gebracht hat. Hanna ermutigt das Volk, dass Gott an ihnen noch wirkt, dass Gott ihnen Erlösung bringt, dass Gott ihnen Befreiung schenkt. Und William Blakey sagt dazu, wenn sie sich selbst als Vertreterin der Nation Israels ansieht, scheint sie gespürt zu haben, dass das, was ihr im Kleinformat widerfahren ist, der Nation im Großen und Ganzen widerfahren wird. Denn Gott würde Israel so nahe kommen, wie er es mit Hannah getan hat. Er wird sein Volk zu seinem Freund und vertrauten Diener machen. Die stolzen und die bösartigen Nationen um ihn herum demütigen. Hannah als kleines Bild für das Volk Gottes, was er an seinem Volk im Großen handeln oder wie er in seinem Volk im Großen handeln wird. Doch wichtig ist es an dieser Freude, die wir in diesen ersten drei Versen lesen, zu verstehen, dass die Quelle von Hannas Freude der Bund Gottes ist. Hannah freut sich nicht nur darüber, dass sie etwas von Gott erhalten hat, was sie sich gewünscht hat, sondern in Hannas Augen, in diesem Gebet offenbart es uns, ist der Geber viel wichtiger als das, als die Gabe. Der Herr ist ihre Freude und Erlösung, sagt sie. Die Quelle also von Hannas Freude ist weder sie selbst, dass sie nun die Schande der Unfruchtbarkeit überwunden hat, noch ihr Sohn, den Gott ihr gegeben hat, sondern ihr Herr und Retter. Das ist die Quelle ihrer Freude. Und so sehr wie Hannah auch ihren Sohn Samuel liebte, sie wusste, dass er nicht ihr Retter war, und er konnte auch nicht der Retter des Volkes Gottes sein. Die Erlösung ist immer vom Herrn, und unser Lob sollte sich direkt an Gott richten. Unsere Freude sollte nicht daraus entspringen, welche Segen Gott uns gibt, sondern unsere Freude kommt von Gott selbst. Das Baby, das Hannah bekommen hat, war nicht die Lösung ihres Problems, sondern Gottes Gnade und Gottes Hilfe war ihre Lösung, war ihre Rettung. Das hat Hannah begriffen. Und genau das ist ein Bild für das Volk Israel. Das Erstaunliche ist an Hannah, dass in den langen Jahren ihrer Frustration, ihrer Hoffnungslosigkeit, sie trotzdem nie die Hoffnung in Gott verloren hat. Im ersten Kapitel gibt uns Hannah ein Beispiel für jemanden, der in seiner verzweifelten Situation zu Gott kommen darf, im Gebet. Und im zweiten Kapitel gibt uns Hannah wieder ein Beispiel von göttlichem Lob. Ja, sie verherrlicht Gott, wer er ist. Wie wunderbar er ist, dass er ihr Erlösung gebracht hat, dass er ihr Gott ist. Und Hannah gibt allein in diesen ersten drei Versen eine Art Katechismus ab über das Wesen Gottes. Sie bringt uns oder sie nennt die Eigenschaften Gottes, die ihr Freude bereiten und die genauso dir Freude bereiten, wenn du darüber nachdenkst. Natürlich können wir über jeder dieser Eigenschaften, die Hannah nennt, eine ganze Predigt füllen. Doch wir wollen diese Eigenschaften nur kurz anschauen, damit wir verstehen, wie Hannah daraus ihre Freude schöpfen kann und wie du daraus deine Freude schöpfen kannst. Zuallererst widmet Hannah sich in ihren Gedanken der Heiligkeit des Herrn zu. In Vers 2 sagt sie, niemand ist heilig wie der Herr. Ein weiterer erstaunlicher Punkt, den ich euch sagen möchte, wir haben 10 Verse. Glaubst du, wenn du jedes Mal, wenn du Herr liest oder Gott oder eine Bezugnahme auf unseren Gott, alle deine 10 Finger gebrauchst? Es sind weitaus mehr als 10 Mal, die Hannah Gott erwähnt. Doch zurück zu seiner Heiligkeit, mit dem beginnt sie. Hannah findet Trost in der Heiligkeit des Herrn. Und ich denke, das ist auch angebracht als ein Kind Gottes, darin Ermutigung oder Trost zu finden. Was bedeutet es, dass Gott heilig ist? Wir wissen, dass, wenn Gott heilig ist, Gottes Absichten heilig sind für sein Volk. Es ist unmöglich, in Gott irgendwelche falschen Motive, ja sogar irgendeine Sünde zu finden. Denn er ist heilig, er ist getrennt von der Sünde. Gott betrachtet nicht die Ungerechtigkeit und sagt, dass sie gut ist. Nein, die Ungerechtigkeit ist bei Gott genauso Ungerechtigkeit in seinen Augen. Für die Gottlosen ist die Eigenschaft, dass Gott heilig ist, eine schreckliche Eigenschaft. Denn sie wissen, dass er sie einst richten wird, weil sie unheilig sind, weil sie ungläubig sind oder nicht gerecht in Gottes Augen. Doch die Wahrheit, dass Gott heilig ist, gibt uns oder schenkt dir als ein Kind Freude, gibt dir einen Segen. Es ist keine Dunkelheit in Gott zu finden, keine Korruption. keine Gebrechlichkeit. Gott ist absolut rein. Dieser Gott, dieser heilige oder dreimal heilige Gott, wie es uns Jesaja beschreibt, regiert nach diesen Grundsätzen, nach der Grundsatz seiner Heiligkeit. Gott ist vollkommen heilig. Und somit ist es nicht wichtig, in welchen Umständen du dich befindest. Denn Gott in seiner Heiligkeit will dich genauso durch deine Umstände, in die er dich führt, heiligen. Doch es ist nicht nur die Heiligkeit, an der Hannah sich erfreut, sondern sie sagt auch weit, es gibt keinen anderen Gott als den Gott der Bibel. Der Herr von Israel ist der einzig wahre Gott. Das Thema Götzendienst war schon immer ein großes Thema zur damaligen Zeit, genauso wie zu unserer Zeit. Wenn wir das Buch der Richter lesen, dann finden wir, wie das Volk sich immer abgewandt hat von ihrem Gott und Gott sie gestraft hat mit den Völkern, die um sie herum waren. Und dann kam ein Richter hoch oder Gott hat einen Richter erweckt, um sein Volk wieder zu erretten aus seiner Knechtschaft. Und so geht es immer weiter, wie eine Spirale. Das Volk wird schlimmer, sündiger und Gott hebt wieder einen Richter hervor und errettet sie. Es ist dieser einzig wahre Gott, der Gott der Bibel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist der Gott Israels, der Gott der Heiligen Schrift, der einzig wahre Gott, zu dem Hannah sich wendet, aus dem sie ihre Freude schöpft. Zu diesem Gott darfst du dich als Kind Gottes wenden. Du darfst ihn Vater nennen und dich an deinem Vater erfreuen. Und weil es nur diesen einzig wahren Gott gibt, gibt es keinen anderen, der die Pläne unseres heiligen und großen Gottes durchkreuzen kann. Der Wille des Herrn ist immer in Ausführung. Es gibt nichts und niemanden, der seinen Wille zunichte machen kann. Und ich denke, das ist eine wunderbare Wahrheit über den Gott der Bibel, über unseren Gott, um Freude aus ihm zu schöpfen. Hannah fügt eine dritte Aussage hinzu, die in ihrem Gebet zum Höhepunkt bringt. Gott ist nicht nur heilig, Gott ist nicht nur der einzig wahre Gott, sondern Gott ist auch ein Fels. Und es gibt keinen Gott wie unseren Gott, der ein Fels ist. Es ist kein Fels wie unser Gott, sagt der Schlachter. Und das Bild von einem Stein vermittelt Treue, Beständigkeit, etwas, was nicht kaputt geht, was immer da ist. Jemand, der sein Volk beschützt, der seine Kinder bewahrt, der unbeweglich ist, ja, Jesus Christus gestern und heute und derselbe in Ewigkeit, er bleibt immer so. Und darauf können wir unsere Hoffnung legen, dass dieser Gott immer der Gott ist, wie wir ihn in der Bibel finden. Eine weitere Eigenschaft, die uns Hannah nennt, ist, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Es wird die Allwissenheit hier hervorgebracht. Es ist nichts vor Gott verborgen. Er weiß alles. Und du darfst niemals denken, dass Gott deine Leiden nicht kennt. Dass er nicht weiß, wie es dir geht. Er ist nicht einfach nur ein Gott, der alles sieht, sondern er ist ein Gott, der alles weiß, der alles bestimmt hat, der alles verordnet hat nach seinem Willen. Das heißt, du machst die Schmerzen, die Leiden, und dich befindest nicht alleine durch, sondern Gott weiß alles, er kennt es. Dieses gottzentrierte Gebet von Hannah darf dir ein Beispiel sein für dein Gebet. Wenn du den Segen höher achtest als Gott, dann begehst du Götzendienst. Denn die Gabe ist nicht höher als der Geber. Es ist Gott, der Höchste und der Habenste über allen Dingen. Es gibt niemanden, der so heilig ist wie Gott. Es gibt nichts, der so ist wie Gott. Es gibt nichts, was immer Bestand hat wie unser Gott. Und es gibt niemanden, der alles weiß wie unser Gott. Das sind die Eigenschaften, die Hannah uns nennt. Und wir dürfen, oder du darfst das Gebet von Hannah als Beispiel für dein Gebet nennen. Du darfst diese Eigenschaften, die sie in diesen drei Versen erwähnt, nehmen für dein Gebet, um deine Freude an Gott auszudrücken, um dich zu ermutigen und Trost zu finden in diesem Wesen Gottes. Die Quelle deiner Freude, die Freude ist das Wesen Gottes. Und Ich will dich nur ermutigen, dass du dich daheim auch nicht mit den Eigenschaften Gottes auseinandersetzt. Wir haben es auch im Hauskreis begonnen, damit du ein größeres Bild von einem noch größeren, einem noch heiligeren, einem noch gnädigeren Gott bekommst und in deiner Anbetung wächst, in deiner Freude wächst und getröstet wirst. Ein amerikanischer Pastor bekam eines Tages einen Anruf von seinem Bruder. Und der Bruder sagt zu ihm: Komm schnell nach Hause, Vater liegt im Sterben, bitte beeil dich. Und so packt der Pastor alle seine Sachen, die er braucht, und macht sich auf den Weg mit seiner Frau zum Flughafen. Und seine Familie wohnt am anderen Ende von Amerika. Mit seiner Frau angekommen am Flughafen, laufen sie sofort zum Ticketschalter, um Tickets zu kaufen. Doch es gibt keinen Direktflug mehr, nur noch einen mit Zwischenstopp. Und so kauft er diese Tickets und macht sich schnell auf dem Weg zum Gate. Er ruft noch einmal seinen Bruder an und er sagt ihm: Bitte beeil dich, es geht unserem Vater nicht gut. Und er muss auflegen und in das Flugzeug einsteigen. Er macht sein Handy aus und während dem ganzen Flug überlegt er sich, wie er mit dieser Wahrheit oder damit umgehen wird, wenn er fährt oder wenn er seinen Vater sterben sieht. Am Zwischenstopp angekommen, müssen sie, er und seine Ehefrau, das Flugzeug wechseln und er geht raus aus dem Flugzeug. Am Flughafen macht er wieder sein Handy an und sieht, dass er eine Sprachnachricht hat von seinem Bruder. In dieser Nachricht sagt sein Bruder, dass der Vater gestorben ist. Der Pastor sucht sich eine stille Ecke am Flughafen und erzählt es seiner Frau. In Tränen aufgelöst umarmen sich beide. Nach ein paar Minuten, nehmen sie Wein, kommt eine gewisse Unzufriedenheit und Zorn in ihm hoch. Er sagt auch zu seiner Frau: Warum hat Gott das zugelassen? Ich war doch auf dem Weg zu meinem Vater. Ich wollte ihm doch Lebewohl sagen, das letzte Mal noch sehen, mit ihm reden, mich verabschieden. Seine Frau erinnert ihn an die Bibelstellen, die über Gottes Wesen sprechen. Und sagt ihm: Sind das nicht die Worte, die du Sonntag für Sonntag von der Kanzel predigst? Ist es nicht das, was du von deinem Gott glaubst, von dem Gott der Bibel? Und überführt von den Worten seiner Frau sagt er: Du hast recht. Von meinen Gefühlen überwältigt habe ich alles, was ich von Gott weiß, zur Seite gelegt und in mir einen Zorn hochkommen lassen. Er tat Buße. Und in der Zeit, in der sie warten mussten am Flughafen, haben sie über das Wesen Gottes nachgedacht, darüber gesprochen, dass die Heilige Schrift über den Heiligen, über den Souveränen, über den Allwissenden, über den einzig wahren Gott spricht und darin Trost gefunden in seiner Trauer. Im Wesen Gottes findest du Freude und das wusste die Hannah. Deswegen bringt sie es in ihrem Gebet hervor. Sie vertraut diesen Eigenschaften. Doch wir sehen noch einen weiteren Grund, warum Hannah sich freuen kann. Sie glaubt darin, dass Gott alles vorherbestimmt hat. Und daraus schöpft ihre Freude. Und das ist mein zweiter Punkt. Woraus entspringt deine Freude? In der Vorherbestimmung aller Dinge von Gott. Lasst uns gemeinsam die Verse 4 bis 5 dazu betrachten. Der Bogen der Starken ist zerbrochen. Aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren, die viele Kinder hat, ist verwelkt. In diesen 2 Versen gibt uns der Autor 3 Bilder, um einen Punkt deutlich zu machen. Wir finden zum einen das erste Bild, einen starken Kämpfer, der einen Bogen in der Hand hat, doch sein Bogen ist zerbrochen, er kann nicht mehr kämpfen. Auf der anderen Seite stehen die Schwachen, die sich auf einmal mit Kraft gürten. Das zweite Bild sind die, die reich waren, die keinen Hunger gelitten haben, verkaufen nun sich selber, um etwas zu essen zu bekommen. Die Armen sind satt. Die Unfruchtbare, die niemals Kinder hatte, niemals Kinder bekommen hätte können, hat nun Kinder bekommen, ist fruchtbar. Die fruchtbare Frau ist es nicht mehr. In diesen Bildern finden wir eine Veränderung der Umstände. Es ist nicht mehr so, wie es war. Es hat sich was verändert. Die Menschen, die stark waren, sind nicht mehr stark. Die Menschen, die schwach waren, sind nicht mehr schwach. Die Menschen, die Hunger hatten, leiden nicht mehr Hunger. Und die Unfruchtbaren sind fruchtbar. Ja, jemand hat etwas geändert. Und dieser jemand ist Gott. Gott verändert die Umstände des Menschen. Er regiert nach seiner Vorherbestimmung, nach seinem Ratschluss führt er alles aus. Und daraus schöpfen wir die Freude in der Vorherbestimmung aller Dinge von Gott. Gott erniedrigt den Armen. Und den Arroganten, den Gottlosen verwirft er, macht ihn klein. Das ist genau auch die Botschaft, die Jesus in der Bergpredigt vermittelt, als er sagt, gesegnet sind die Armen im Geist. Ihnen gehört das Himmelreich. Oder selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Matthäus 5, Vers 3 und Vers 5. Gott ist zu loben, oder an Gott dürfen wir uns erfreuen. Denn in einer Welt, in der es scheint, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, greift der Herr die Sache der Niedergeschlagenen oder Schwachen auf, seiner Erlösten, und bringt sie zur Freude. Die Bilder, die Hannah auch benutzt, zeigen aber oder machen auch einen anderen Punkt deutlich, dass die Kinder Gottes genauso leiden. Es gibt schwache Kinder oder es gibt Schwache unter den Kindern Gottes, es gibt Arme unter den Kindern Gottes und genauso gibt es auch Unfruchtbare unter den Kindern Gottes. Doch Gott übersieht seine Kinder nicht. Er vergisst sie nicht, er verlässt sie nicht, er lässt sie niemals allein. Gott sieht den Machtlosen, den Benachteiligten an und handelt für sie. Und das Buch Samuel ist voll von dieser Wahrheit. Ich denke, jedes unserer Kinder kennt die Geschichte von David und Goliath. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann sehen wir einen mächtigen, einen starken Goliath auf der einen Seite und wir sehen einen kleinen, noch jungen Israelit, David, dem die Rüstung zu schwer ist, mit einer Steinschleuder. Es geht natürlich nicht nur darum, dass Gott alle Benachteiligten, alle Schwachen versorgt, sondern es geht auch um die Wahrheit, dass es seine eigenen Kinder sind, dass Gott sich um seine Kinder sorgt, dass die Kinder die in Benachteiligung leben, dass Gott ihnen die Freude schenkt. Hannah erwähnt noch ein weiteres Detail, und zwar sagt sie, die Unfruchtbare hat 7 Kinder bekommen und das ist keine Referenz, die sich auf sich selber gibt, denn Hannah hatte selber nie 7 Kinder gehabt. Die Zahl 7, wir finden es an mehreren Stellen der Heiligen Schrift, macht eigentlich das Vollkommene klar oder wird für das Vollkommene benutzt. Und einige Ausleger sagen, dass eben, weil Hannah diese Zahl 7 erwähnt, es ein vollkommener Segen Gottes ist, den er seinen Kindern schenkt. Das Wirken Gottes ist nicht nur zum Teil in ihrem Leben, sondern das Wirken Gottes ist in ihrem ganzen Leben, vollkommenen. Gottes Kinder haben Freude daran, wenn sie an die Vorherbestimmung Gottes denken. Sie wissen, dass es nichts gibt, was Gott überrascht. Dass es nichts gibt, was unvorhersehbar auf sie zukommt. Gott weiß es. Und Gott schenkt ihnen ganze Fülle von Segen. Doch Hannah gibt dir noch einen weiteren Grund, worin du Freude finden kannst. Und zwar in der Souveränität Gottes. Das ist mein dritter Punkt. In der Souveränität Gottes. Wir wissen selber, oder wir haben es von Hannah gelesen, dass sie gelernt hat, auf die Souveränität Gottes zu vertrauen. Und zwar selbst am dunkelsten Ort. Sieh dir an, was sie in Vers 6 bis Vers 8 darüber sagt. Vers 6 bis Vers 8, und wir lesen, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt heraus. Der Herr macht arm und macht reich. Er, also der Herr, erniedrigt, aber er erhöht auch. Er, und hier ist wieder Bezug Gott, erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie besitzen lasse und den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfeste der Erde gehören dem Herrn und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. In diesen Versen, in diesen 3 Versen, die wir gelesen haben, spricht Hannah nicht nur über schöne Orte, über fröhliche Orte, sondern sie erwähnt genauso dunkle Orte. Sie sagt in Vers 6, Gott tötet oder der Herr tötet. Der Herr führt ins Totenreich. Gott erniedrigt. Ja, es ist nicht einfach, auf einer Beerdigung zu sein. Eine größte Tragödie in einer Familie stattgefunden hat und vielleicht auch sogar in mehreren christlichen Familien, die durch einen Autounfall ihre Kinder verloren haben. Daran teilzunehmen und ihnen Trost zu spenden, das ist nicht einfach. Doch manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass Gott nichts mit diesem Unfall zu tun hat. Ja, dass Gott gar nicht anwesend war, dass es nicht in Gottes Plan war, dass diese Jugendliche gestorben sind. Doch Hannah belehrt uns eines Besseren. Es ist eine unbiblische Sichtweise, genau solche Aussagen zu treffen, dass Gott nicht anwesend ist, es nicht in Gottes Plan ist. Das finden wir zum Beispiel im Buch Hiob. Wir finden Hiob, der 10 Kinder verloren hat. Und das nicht genug. Er lebt in einer wirtschaftlichen Krise. Denn die ganzen Tiere wurden beraubt. Er hat nichts mehr. Es war wahrscheinlich noch viel schlimmer, wie wir es uns vorstellen können, wie die Bibel darüber spricht. Und vielleicht bist du auch jemand, der einen solchen ähnlichen Schmerz erfahren hat, wie Hiob ihn hatte. Hiob in seiner Situation. Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben. Der Herr hat genommen. Und hier hört er nicht auf, sondern er sagt, der Name des Herrn sei gelobt. Hiob 1, Vers 21. Gott ist darin verwickelt. Gott ist in allem der Regierende. Auch wenn es uns manchmal schwerfällt, das zu glauben. Die Souveränität Gottes zeigt sich im Leben, doch genauso auch im Tod eines jeden Geschöpfs. Und genau das wusste Hannah. Und daraus schöpft sie ihre Freude. Alles, was ihr zugestoßen ist, ist in der Souveränität Gottes. Es sind nicht nur die fröhlichen Momente, in der Hannah Gott lobt, sondern genauso in schwierigen Situationen hält sie fest an Gottes Souveränität und vertraut darauf, dass er alles führt. Erinnerst du dich, was Hiobs Frau zu ihm gesagt hat, als sie das alles durchlebt haben? In Hiob 2, Vers 9 lesen wir, da sagt die Frau zu ihrem eigenen Mann, sage dich los von Gott und stirb. Doch was antwortet ihr Hiob? Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Vielleicht bist du auch in einer Situation, an einem Ort, der dunkel ist. Und mit dunkel meine ich in Schwierigkeiten, Hoffnungslosigkeit, ja verzweifelt. Dein Leben ist gerade dunkel. Du bist mit deiner Familie in einem dunklen Punkt angelangt und deine Ehe hat vielleicht schon lange keinen Sonnenschein mehr erlebt. Du hast eine schwierige oder vielleicht sogar gar keine Beziehung zu deinen Kindern. In deinem Job sieht es auch nicht rosig aus. Vielleicht hast du noch nicht mal einen Job. Es sind vielleicht Dinge in dieser Woche passiert, die sich kein Mensch gewünscht hat. Doch heute kannst du von Hannah lernen, auf Gottes Souveränität zu vertrauen. Gottes Führung in deinem Leben anzuerkennen und gerade auch in Orten der Dunkelheit dich zu freuen. Ich will es nochmal sagen. Natürlich dürfen wir uns auch freuen in Orten der Freude, wenn es uns gut geht. Doch ich denke, es fällt den meisten einfach, wenn es einem gut geht, sich zu freuen und Gott sich zu erinnern, ihn zu loben. Doch gerade wenn es einem schwerfällt, ist man verzweifelt und weiß nicht wohin. Hannah oder Gott hat Hannah an diesen dunklen Ort gebracht oder in diese dunkle Zeit gebracht, damit sie zu ihm betet, ihm dieses Gelübde ablegt. Ich denke, Hannah kann an dem Punkt an, wo sie verstanden hat, warum Gott ihr eine Penina ins Leben geschenkt hat oder seine Penina erlaubt hat ihrem Leben. Hannah hat einen Blick beherrschen dürfen, was es bedeutet, in der Unterwerfung der Majestät Gottes auch in einem dunklen Ort zu leben. Ich denke, diese Wahrheit, diese wunderschöne Wahrheit, die uns Hannah hier zeigt, lässt uns lernen, dass wir der Souveränität Gottes vertrauen dürfen und genauso aus ihr die Freude schöpfen können. Doch es gibt noch einen weiteren Punkt, in dem Hannah Freude gefunden hat, und zwar im Durchtragen Gottes. Ja, du kannst Freude finden, weil du weißt, dass Gott dich durchträgt. Das ist der vierte und letzte Punkt, im Durchtragen Gottes. Weißt du noch, wie Hannah dieses Gebet begonnen hat? In Vers 1 schreibt sie, ich freue mich in deinem Heil. Und wie endet sie nun dieses Gebet? In den Versen 9 bis 10 können wir es lesen. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Wir finden am Anfang von Vers 9 eine ähnliche Aussage, wie wir es in Psalm 121 gesehen haben, dass Gott die Füße seiner Getreuen behütet. Durch das ganze Gebet können wir sehen, wie tief gegründet Hannah in dem Wort Gottes ist. Ihr Gebet ist voll biblischer Wahrheit über Gott. Es ist so, wie Spurgeon auch das über John Bunyan gesagt hat, über die Pilgerreise. Wenn man eine Nadel in John Bunyan stechen würde, dann würde biblisches Blut aus ihm rausfließen. Das ist es, wie auch an Hannah sehen oder über Hannah sagen können. Wir haben hier ein Beispiel vom biblischen Beten. Doch Hannah ist kein Theologe, sie ist kein Schriftsteller, sie ist kein Prediger wie Martin Luther, John Owen oder John Bunyan. Sie ist eine einfache, gottesfürchtige Frau, die im Wort Gottes gegründet ist und dieses Wort Gottes gebraucht in ihrem Gebet. Und genau dieses Wort bringt in ihr Freude hervor, weil diese Wahrheiten ihr Freude schenken. Sie kommt zum Trost durch das Wort Gottes. Hannah spricht über einen Tag des Gerichts in ihrem Gebet, wo Gott das Ende der Erde richten wird. Und wenn wir das zusammenfassen, dann haben wir zum einen Gott, der uns hindurchträgt bis zum Ende der Erde, bis zum Gericht. Natürlich ist das Gericht, das wir haben, nicht das Ende aller Dinge. Doch wir wissen, und die Bibel offenbart es uns, das Gericht ist ein Ort oder ein Tag, an dem Gott die Schafe von seine Schafe von den Böcken trennen wird. Er wird die Kinder, seine Kinder, von den Kindern des Zorns trennen. Und deswegen, wenn du hier rausgehst, solltest du auf jeden Fall eine Antwort auf die Frage haben, zu welcher Gruppe gehörst du? Im letzten Vers ist Hannas Freude nicht einfach nur durch die Freude des Durchtragens oder zu wissen, dass Gott sie durchträgt, sondern sie erwähnt auch einen König, einen Gesalbten. Einen Gesalbten Gottes. Als wir das letzte Mal begonnen haben, da habe ich euch probiert, ein bisschen so den Kontext zu erläutern, in welcher Zeit Hannah ist. Ich habe es auch heute schon erwähnt. Sie lebt in der Zeit der Richter. Es gibt keinen König. Es gibt niemanden, der regiert. Doch Hannah erwähnt einen König, einen Gesalbten Gottes. Hast du Lust, dass die Bibel an einer anderen Stelle dieses Gebet als Grundlage nimmt für einen Lobpreis einer ganz anderen Frau? Und zwar zu einem viel späteren Zeitpunkt. Es ist das Loblied der Maria. Wir finden die Worte von Maria in Lukas 1, Verse 46 bis 45, wo Maria sehr viele Worte aus Hannas Gebet benutzt. Und wir wissen nicht, wie viel Hannah verstanden hat, oder ich weiß es nicht, wie viel Hannah verstanden hat von dem, was sie hier im letzten Vers sagt. Doch Gott hat Hannah viel mehr gegeben als nur einen Sohn. Und das hat Hannah verstanden. Gott gibt seinen Kindern viel Größeres. Gott gibt ihnen die Erlösung. Das, was Hannah in ihrem Leben erfahren hatte über die Schmerzen bis zur Befreiung, ist ein Teil eines Puzzles. Ein Teil einer viel größeren Offenbarung, die mit der Offenbarung der Schrift wächst und zu einem vollständigen Bild wird. Durch den letzten König, durch den Gesalbten, den Gott uns gegeben hat, seinem eigenen Sohn. Wir dürfen, ja wir können aus unserer Perspektive, nicht aus der Perspektive von Hannah, sondern aus unserer eigenen Perspektive, können wir das Alte Testament umblättern, die letzten Seiten von Malachi umblättern Und dann hört das Wort Gottes nicht auf. Wir landen in Matthäus, im Evangelium von Matthäus. Und wir finden dort die Erfüllung dieser Worte, die Hannah damals gebetet hat. Den Schmerz, den Hannah hatte, den Gott ihr gestillt hat, ist zu einem viel größeren Bild geworden. Gott würde eines Tages einen Gesalbten, einen König geben, und wir wissen, dass es Jesus ist. Hanna sah ein wenig Erlösung in ihrem eigenen Leben. Es war für sie vielleicht noch ein Schatten eines viel größeren Wirkens Gottes in ihrem Leben. Ja, aus unserer Sicht wissen wir, dass dieses Werk vollbracht ist im Leben, im Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Die größte Quelle unserer Freude, deiner Freude, darf Jesus Christus sein, Gottes Sohn. Er hat ein gerechtes Leben auf dieser Erde geführt, der den heiligen, den vollkommenen Maßstab Gottes erfüllt hat. Die Gerechtigkeit, die Jesus erworben hat oder die Jesus auf dieser Erde gelebt hat, diese gilt vor Gott und er hat sie durch Glauben uns zugesprochen. Jesus hat unsere Sünden am Kreuz getragen, damit der Zorn, der uns galt, auf sich genommen. Die Heilige Schrift sagt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Eine weitere Stelle, die durch sein Blut von der Herrschaft der Sünde in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, versetzt worden sind. Dieser heilige Gott, dieser Rettergott, für dich als sein Kind bis zum Ende. Und er erhält dich und formt dich in das Abbild seines Sohnes Jesus Christus. Kannst du das, was in deinem Leben passiert und passieren wird, in diesem Gesamtbild betrachten? Gottes Wege für dich sind ein Teil zur Erfüllung seiner Bestimmungen für dich. Und daraus kannst du deine Freude schöpfen. Ja, Hannah hat ihre Freude daraus geschöpft, weil sie verstanden hat, wer Gott ist. Ihre Freude entsprang daraus, dass sie geglaubt hat an die Vorherbestimmung Gottes. Sie hat daran geglaubt, dass Gott souverän ist und dass alles, was ihr zugestoßen ist und zugestoßen wird, in Gottes Hand liegt. Und ihre Freude war im Durchtragen, aber genauso auch auf die Verheißung des Messias gerichtet. Und daraus darfst du deine Freude schöpfen. Lasst uns darüber nachdenken, was wir gehört haben, und mit dem Gebet dann schließen. Amen.